Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zum neuen RND-Fußball-Podcast Almuts Pausentee. Mit mir, Almut Schuld. Ich freue mich, dass ich das erste Mal einen Podcast selbst hosten darf. Vorher war ich immer nur bei sehr, sehr vielen Menschen zu Gast. Aber ich bin nicht allein in diesem Podcast. Ich habe jemanden an meiner Seite, mit dem ich über den Fußball diskutieren darf. Und das ist Roman Gerdt. Roman ist Reporter beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und er ist auch jetzt beim letzten Turnier für die Nationalmannschaft der Männer zuständig gewesen. Ist mit herumgereist, also ist vollkommen im Thema drin. Hallo Roman.
Hallo Almut. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier bei deinem Debüt als Podcast-Gastgeberin quasi dabei sein darf und dich jetzt ja künftig jede Woche löchern darf, wobei eigentlich löcherst du ja viel mehr mich, könnte man fast sagen, oder?
Naja, eigentlich genießen wir ein schönes, heißes Getränk zusammen, obwohl jetzt im Sommer vielleicht eher noch ein eiskaltes. Man kann ja glücklicherweise Tee heiß und kalt trinken und das kannst du mir glauben als Tee-Expertin, denn ich hasse Kaffee, weswegen es Pausentee heißt. Ich bin absolute Teetrinkerin und wenn jemand in mein Auto einsteigt mit einem heißen Kaffee in der Hand, dann hat er mehrere Möglichkeiten, entweder das Fenster aufzumachen, den Kaffee rauszuschmeißen oder irgendwas so Nettes zu erzählen, dass ich doch noch gute Laune bekomme.
Oha, also ich bin absolut die Fraktion Kaffee. Deswegen
machen wir das ja auch online, die Aufnahme.
Genau, das ist der Grund. Wobei das natürlich nicht der einzige Grund ist, weshalb wir es online machen, sondern du bist ja auch gar nicht vor Ort. Du bist ein paar tausend Kilometer weg jetzt seit kurzem.
Das tatsächlich. Und 7 Stunden Zeitverschiebung. Bei dir ist es jetzt schon deutlich später als bei mir.
Das ist so, ja. Wir können das ja auch durchaus sagen. Wir haben natürlich vorab aufgenommen, logischerweise, bevor ihr das alles hört. Und Almuts Pausentee, du hast es gerade schon erwähnt, ist eine ja, Wortschöpfung, die irgendwie Almuts Pausenthema oder Pausenthese sein kann und auch vielleicht auf das T bei deiner eigentlichen Profession als Torhüterin vielleicht anspielt. Aber vor allem, die auch auf den Pausentee anspielt, der so 15 Minuten dauert. Ich glaube, das kann man auch nochmal sagen, Almut. So ungefähr 15 Minuten die Zeit einer Halbzeitpause werden wir brauchen. Vielleicht ein paar Minuten länger hin und wieder.
Ja, ab und zu müssen wir vielleicht mal mit dem Schiedsrichter verhandeln, dass man, dass noch irgendwer in der Kabine sitzt. Aber da können wir ja auch die Torwartposition nutzen, denn ein Spiel darf ohne den Torhüter nicht angepfiffen werden. Wenn ein Torhüter zu spät aus der Kabine rauskommt, muss der Schiedsrichter leider warten. Wenn ein Feldspieler zu spät aus der Kabine kommen will, kann der Schiedsrichter entscheiden, einfach anzupfeifen, auch mit einem Mann weniger oder mit einer Frau weniger.
Guck mal. Das ist direkt Fußballfachwissen für euch auch nochmal mit dabei. Und ich glaube, das Einzige, was wir noch klären müssen, bevor wir jetzt dann starten, ist ja, also ich weiß nicht, was du für eine These, für ein Thema mitbringst. Das heißt, wird hochspannend. Ist, glaube ich, auch, dass du gern mal zum Beginn einer jeden Folge so eine kleine Anekdote aus den Staaten, aus dem Gastgeberland der nächsten WM mitbringst. Da bist du jetzt ja in Kansas City unterwegs. Du warst schon mal in LA, glaube ich, für kurz. Jetzt nächster Anlauf. Stärkste Fußball-Frauenliga der Welt, kann man, glaube ich, sagen. Oder eine der stärksten?
Genau, eine der stärksten. Es ist immer ein bisschen schwierig zu verifizieren, weil die US-Amerikanerinnen natürlich nicht in der Champions League mitspielen und man sonst immer so die Champions League in Europa als das Größte im Männerbereich ansieht. Bei den Frauen teilt es sich auf den Kontinenten doch ein bisschen anders auf und die US-Amerikanerinnen sind nun mal Top-Nation und haben jetzt auch gerade wieder die olympische Goldmedaille gewonnen und die Liga ist deswegen auch schon sehr gut und sehr, sehr professionell. Und da kommen wir gleich zu der Anekdote aus den USA, kann man wieder auf das heutige Thema ummünzen, denn ich habe mich echt gewundert, als ich mein erstes Spiel gegen die US-Amerikanerin gemacht habe, wie viele Länderspiele eine Abby Wambach tatsächlich hatte. Ich wusste, dass Birgit Prinz schon sehr viele hatte, mit der ich zusammengespielt habe, mit ihren 214, aber eine Abby Wambach hatte dann 255 Länderspiele, was ich ein männlicher deutscher Nationalspieler gar nicht vorstellen kann, dass man so eine Zahl erreicht. Und irgendwann habe ich dann mal nachgeschaut, wer denn die Rekordnationalspielerin der USA ist. Und das ist tatsächlich Christine Lilly. Und die hat unfassbare 354 Länderspiele gemacht. Also,
wow.
Wow.
Ja, wow. Genau. Das ist das, was ich auch sagen würde. Das ist ja Wahnsinn. Das sind ja Zahlen, die man sonst irgendwie aus dem US-Sport halt kennt, von Eishockey, Basketball und so als Saisonspiele, wenn man es übertrieben sagt. Genau. Aber das ist schon eine Hausnummer.
ja, das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Und da kann man halt die Überleitung nehmen zu dem Thema. Natürlich muss man, nachdem Ilkay Gündoğan zurückgetreten ist, jetzt auch noch Manuel Neuer, muss man die Nationalmannschaft etwas aufgreifen und darüber sprechen, ist das jetzt ein Einschnitt oder ist das eine neue Chance? Wohin geht es denn überhaupt? Und da habe ich einfach nur mal so ein bisschen versucht, hinter die Kulissen zu schauen und ich sehe, dass unheimlich viel Erfahrung geht. Also es besteht ja immer so ein Kern der Nationalmannschaft eigentlich aus erfahrenen Spielern und dann kommen so ein paar hinterher. Aber dass gleichzeitig drei Spieler aufhören nach einem Turnier, die über 100 Länderspiele haben bei einer Nation, die überhaupt erst 13 Spieler hatte, die über 100 Länderspiele haben, das ist schon verrückt. Also mit Toni Kroos, Thomas Müller und Manuel Neuer. Jetzt Gündoğan hat nicht ganz die 100 geknackt, aber die drei zusammen, das ist mal schnell über 500 Länderspiele.
Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Ich tue jetzt überrascht, bin es natürlich nicht einfach, weil es fast erwartbar war, auch wenn die Bundesliga losgeht, dass du jetzt das Thema aufgreifst, an dem diese Woche jetzt die beiden mit Neuer, mit Gündoğan dazukommen. Müller war absehbar, Kroos kam ja nur für die EM zurück, aber ich gehe da komplett mit deiner These d'accord, viel Erfahrung geht, das heißt, das ist ein riesiger Umbruch. Genau den wollte Bundestrainer Julian Nagelsmann ja eigentlich verhindern. Er hat gesagt, wir haben einen Grundstock von Spielern, die die WM 26 spielen können, haben ein gutes Heimturnier gespielt. Nations League im September, bauen wir mal den einen oder anderen neuen ein. So ein Pavlovic, der krankheitsbedingt trotz Kaderplatz dann nicht bei der EM dabei sein konnte, wird wahrscheinlich voll integriert. Die Großposition muss neu besetzt werden. Entweder mit Pascal Groß, der aber auch schon 33 ist, aber noch nicht so viele Länderspiele hat. Oder mit Angelo Stiller, der bei Stuttgart überragend gespielt hat, U21-Nationalspieler ist. Also ich glaube, da gab es an der einen oder anderen Stelle Bedarf, auch Marc-André Ter Stegen, das wird natürlich jetzt sicherlich nochmal von dir beleuchtet, was es bedeutet, dass ein Manuel Neuer aufhört, einer der besten Torhüter, die es jemals gab im Profifußball. Das ist natürlich alles mehr Umbruch, als Julian Nagelsmann das eigentlich lieb gewesen ist, befürchte ich.
Ja, das auf jeden Fall und vor allem haben ja viele an dieser Mannschaft vor der EM gezweifelt und eigentlich hatte man jetzt während der Europameisterschaft das Gefühl, dass sich diese Mannschaft endlich gefunden hat, dass sie begeistert hat, dass sie vernünftigen Fußball gespielt hat und jetzt, wo es eigentlich gut gelaufen ist, ist es dann irgendwie schon wieder vorbei und auch in Gündoğan war ja jemand, der unheimlich in der Kritik stand, dass er als Kapitän vielleicht ja gar nicht von Anfang an spielt vor dem Turnier und plötzlich spielt er ein herausragendes Turnier und man hat ihn auch als Leader empfunden, dass er diese Position wirklich ausgefüllt hat, die er ausfüllen sollte und jetzt ist es irgendwie dann vorbei. Also ich kann die vier großen Spieler komplett verstehen, weil sie viel erreicht haben, weil eine Nationalmannschaft eine zusätzliche Belastung ist, aber auf der anderen Seite ist es eine unheimliche Ehre und sie haben ja auch diesen Plan von Julian Nagelsmann jetzt aufgesogen. Und er hat ja funktioniert. Und plötzlich ist es dann wieder ganz anders. Also ich finde das unheimlich spannend. Und ich bin auch gespannt, wie Julian Nagelsmann es jetzt neu gestaltet. Du hast ja Manuel Neuer angesprochen. Wird er jetzt auf Marc-André Ter Stegen zurückgreifen, um mit ihm in 2 Jahren das Turnier zu spielen? Oder sagt er, okay, wenn es jetzt einen Umbruch gibt, dann halt auch richtig?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist sowieso so eine, ich würde es fast als sportliche Leidensgeschichte bezeichnen. Marc-André Ter Stegen, so oft hinten dran gewesen, Neuer dann auch wieder zurückgekommen, trotz Verletzungen bei Weltmeisterschaften, wo man ihn eigentlich schon abgeschrieben hatte, wo man dann das Gefühl hatte, jetzt ist Ter Stegen wirklich dran. Das wäre natürlich wahnsinnig bitter, weil ich glaube, der größte Traum eines Marc-André Ter Stegen, Kapitän des FC Barcelona, jahrelang Führungsspieler, internationales Topniveau gehabt, endlich mal für die Nationalmannschaft als Nummer 1 in so ein Turnier zu gehen, hätte er sich auf jeden Fall erstmal verdient und ist sicherlich was, was für ihn ein Riesentraum ist. Aber ich verstehe deinen Ansatz zu sagen, naja, warten wir mal ab, ob nicht ein Alex Nübel, der dann noch kurzfristig gestrichen worden ist, sich jetzt vielleicht doch ein paar mehr Chancen erhofft. Es gibt auch noch das ein oder andere Talent. Was ist mit einem Kevin Trapp zum Beispiel, der ja fast schon abgeschrieben ist, aber der ist auch Kapitän von Eintracht Frankfurt. Also
oder ein Bernd Leno, der jetzt wieder gut in die Premier League-Saison gestartet ist. Was ist mit einem Artur Bolu, dem viele am Anfang letzter Saison gesagt haben, der wird die Liga nicht überstehen. Und plötzlich hat er es sehr gut gemacht und wird jetzt schon wieder als Kandidat, als Nachfolger von Manuel Neuer gehandelt.
Ja, das sind genau die. Also bei Artur Bolu, ich gebe dir in Teilen recht. In Teilen hat er auch Kritik bekommen, aber Christian Streich hat es immer vorhin gestellt. Ich habe ihn bei der U21-EM, die ja auch in der Vorrunde zu Ende gegangen ist, wie eigentlich alles, was letztes Jahr mit dem Adler auf der Brust so war. Oder vorletztes Jahr Frauen U21 etc. gerade hat das auch ordentlich gemacht, also Potenzial ist da. Und das Torhüterland Deutschland hat immer gute Torhüter rausgebracht. Also das wird nicht das Problem sein. Die Frage ist, was ist die Entscheidung von Julian Nagelsmann? Ich gehe stark davon aus, dass Ter Stegen diese Chance jetzt bekommt. Nations League, WM-Quali, WM. Und dass es dann danach auf einen 2-3-Kampf hinauslaufen wird. Das wäre jetzt meine These. Ich weiß nicht, wie du siehst.
Nee, ich kann mir auch vorstellen, dass er erstmal auf Marc-André Ter Stegen setzt, um ihm auch die Chance zu geben. Denn es wurde ja auch mal viel diskutiert, warum er zum Beispiel in der Nationalmannschaft nicht so konstante Leistung gebracht hat wie beim FC Barcelona. Und vielleicht war es einfach so, dass immer dieser Schatten von Manuel Neuer da war und ihn immer auch ein bisschen beeinflusst hat. Denn eigentlich die besten Spiele hat er tatsächlich in diesem Jahr gemacht, als die Nachricht raus war, Manuel Neuer wird die EM spielen. Also es ist gar kein Druck mehr drauf und Manuel Neuer ist verletzt. Und da hat er zwei echt gute Spiele gemacht und ich hoffe, dass jetzt durch vielleicht ja einfach diesen Druck, der nicht mehr da ist, dass er dann das zeigt, was er nämlich eigentlich kann, dass er ein Weltklasse-Torhüter ist und damit dann auch die Fußballnation nochmal ein bisschen mehr hinter sich bringt. Und dann schauen wir mal, ob die jungen oder etwas jüngeren Torhüter dann da mithalten können.
Die Frage, die sich natürlich daran anschließt, wie sieht die Mannschaft aus jetzt im September, das werden wir sicherlich in den nächsten Wochen irgendwann mal nochmal thematisieren, spätestens in der Länderspielpause, ist ja auch, wer ist denn der neue Kapitän? Manuel Neuer war es ganz lange, 3/4 seiner Länderspiele als Kapitän gemacht, ungefähr. Ilkay Gündogan war es jetzt so 16, 17 Spiele lang. Ist es denn klar, es muss, wenn wir bei Erfahrung sind, der hatte zwar keine 354 Länderspiele, wie deine US-Rekordnationalspielerin, aber an die 100 Joshua Kimmich, oder ist es ein Jonathan Tah, um den sich die Bayern reißen, der irgendwie im Fokus steht, der eine super EM gespielt hat, der Double-Sieger ist mit Leverkusen, oder ist es ein ganz anderer? Wer ist denn Almut Schulz, DFB-Kapitän der Zukunft?
Boah, eine echt gute Frage. Also ich glaube, den Joshua Kimmich kann man nehmen, weil er einfach das auch in Vertretung schon sehr, sehr gut gemacht hat und er ja auch bei Bayern München sehr oft da eine Person ist, die keinen Scheu davor hat, die Kapitänsbinde umzumachen. Und das ist wichtig. Er hat auch die Erfahrung von vielen Länderspielen, worauf sich oftmals Trainer berufen. Aber klar, sind oftmals auch prädestiniert die Leute aus dem Abwehrriegel, wenn man jetzt einen Antonio Rüdiger als Abwehrchef ausrufen will, so wie es jetzt auch bei der EM war, dann ist er vielleicht auch ein Kandidat. Aber es kommt immer auch darauf an, was man abseits des Platzes macht. Und da kenne ich die Jungs einfach viel zu wenig. Vielleicht ist es auch gut, wenn man einen komplett Jungen damit reinnimmt. Keine Ahnung, was passiert, wenn man plötzlich einem Wirtz oder einem Musiala die Binde ummacht und sie dann den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung macht. Also ich habe auch schon Spielerinnen erlebt, die waren vorher nicht in der ersten Reihe und denen hat es aber gut getan, dass man sie in die Verantwortung gezogen hat, damit sie ein neues Bewusstsein entwickeln für ihre Ausstrahlung, für ihr Auftreten auf dem Platz und dadurch dann nochmal besser geworden sind. Aber genauso kann es auch Leute hemmen, wenn man ihnen die Binde ummacht und sie plötzlich in den Fokus stellt, dass sie dann einfach diese Leichtigkeit beim Fußball verlieren. Und bis jetzt hat Julian Nagelsmann von den Typen her ein sehr gutes Gespür gehabt, um die Mannschaft zu lenken. Von daher freuen wir uns dann doch mal auf seine Verkündung.
Und die Rollen hat er ja eigentlich immer relativ klar verteilt. Das würde eher dagegen sprechen, dass er nach der Analyse der Persönlichkeiten etc. jetzt so einen ganz Jungen nimmt. Bei Rüdiger bin ich mir auch unsicher. Ich glaube, Lothar Matthäus hat es im Interview mit uns jetzt zum Bundesliga-Start gesagt. Ich glaube, als Sky-Experte hat er es auch schon ein, zweimal so gesagt, dass so ein Rüdiger keiner ist, der diese erste Geige bei der Kapitänsfrage spielen sollte, weil ihn das vielleicht eher auffühlt und er dann so ein bisschen unsicher ist, macht seine Sache eigentlich ganz gut.
Und weil er, glaube ich, auch keine Lust hat, auf Pressekonferenzen zu gehen.
Ja, Lust auf Pressekonferenzen, das ist ein Thema bei Antonio Rüdiger, das stimmt. Ist bestimmt mal ganz witzig, auch das wird vielleicht mal ein Thema sein, wer da eigentlich sich wie nach außen präsentiert. Gündogan war ja jemand, der in der Kabine als Bindeglied gut funktioniert hat, den haben alle respektiert, auf dem Platz andere glänzen lassen, nicht selber geglänzt, fußballerisch, Qualitäten natürlich unbestritten. Aber ja, das ist natürlich jetzt die Aufgabe. Ein paar Tage hat er ja noch Zeit, der Julian Nagelsmann, bis es dann...
Vielleicht wird es ja auch mal wieder ein Stürmer, ein Füllkrug oder so.
Ja, da hättest du dann wieder die Frage, muss der spielen oder nicht? Nagelsmann sagt, nö, muss er eigentlich nicht. Klar, dann würde auch wieder ein Niklas Füllkrug funktionieren, der jetzt aber auch noch nicht so viele Länderspiele hat. 20, glaube ich.
Das stimmt, aber in seinen 20 war er immer sehr effektiv.
Das ist tatsächlich so.
Aber ja, also da hat Nagelsmann noch einen Riesenjob zu tun. Aber um halt dieses Thema nochmal abzurunden, findest du, dass der Umbruch zur richtigen Zeit kommt?
Ich finde, es war absehbar, dass ein kleiner Umbruch kommt. Groß, wie gesagt, nur der Rückkehrer, dem hat man natürlich auch sehr viel Verantwortung gegeben während dieses Turniers, aber es war klar, dass er dann weg ist. Es hätte dem Bundestrainer, es hätte der Mannschaft gut getan. Bei Müller war es auch klar, bei Neuer war es auch klar. Aber dieser Gündogan-Moment, den unterschätzen wahrscheinlich einige, weil sie ihn immer noch nicht in der Rolle sehen, die er bei der EM hatte. Bei der EM war er Anführer, hat getroffen, Vorlagen gegeben, ist vorangegangen, hat den richtigen Durchbruch gehabt. Und jetzt könnte man quasi parallel zur Nationalmannschaft sagen, die hat wieder ihren Durchbruch gehabt. Zumindest viele Leute begeistert. Und jetzt geht einer dieser Anker, der dafür steht, was dieser Umbruch bedeutet, nämlich jemand, der selbst jahrelang unterm Radar lief, sobald er Schwarz-Rot-Gold umhatte oder anhatte, so, oder weiß anhatte. Ne? Ja, daher, ich glaube, der Umbruch kommt zu früh, aber ich glaube, Julian Nagelsmann kann auch das schaffen. So ein Gündogan hätte da schon geholfen, glaube ich.
Ist in der Form von der Europameisterschaft auf jeden Fall. Er hat ja vorher auch ein bisschen immer so ein Auf und Ab in der Nationalmannschaft gehabt. Ein paar Spiele, wo man das Gefühl hatte, der fühlt sich wohl, und ein paar, wo er seine Position gesucht hat, aber bei der EM hat er auf jeden Fall begeistert. Und bei einem Manuel Neuer war ich mir nicht ganz sicher, ob er wirklich jetzt nach diesem Turnier sagt, komm, das war's jetzt, weil er ja immer noch Ziele hat, er ja auch immer noch fit wirkt bei den Bayern. Ich bin noch mal gespannt, ob er da nicht genau den Gigi Buffon macht und irgendwie bis 41 spielt. Auf der anderen Seite muss man sagen, eine Weltmeisterschaft hat er schon gewonnen, und bis zu einer Europameisterschaft weiterzuspielen, 4 Jahre, ist es wahrscheinlich jetzt doch der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, danke, ich habe alle Turniere, an denen ich teilgenommen habe, gespielt, habe nie auf der Bank gesessen. Wer kann das schon von sich behaupten?
Das ist so. Also jetzt haben wir den Schiri aber ganz schön strapaziert.
Strapaziert. Ich glaub,
die erste Folge ist das okay. Also es war ein bisschen verlängerte Halbzeit. Ich glaube, es gab vor 20 Jahren mal einen Antrag vom DFB, dass man die Halbzeitpause um 5 Minuten auf 20 verlängert. Es gab eine kuriose Begründung, für nämlich gastronomische Umsätze sollten steigen, indem die Fans länger in der Halbzeit Würstchen und Bier kaufen können oder was auch immer, was es jetzt ist. Wurde abgelehnt, gab es nicht. Wir wissen alle 15 Minuten. Jetzt sind wir eher so bei 25, aber für die erste Folge soll das dann mal an der Stelle auch okay sein. Aber wir entlassen euch erst, Almut, und wir uns gegenseitig und die Hörerinnen und Hörer auch, mit unserem Tippspiel, das Teil dieses Podcasts ist. Gehen wieder zur Bundesliga, die jetzt losgeht am Wochenende, die uns die nächsten Wochen sicher dann häufiger auch beschäftigen wird. Und wir nehmen ein Spiel uns raus und sagen, wer da für die große Sensation sorgt, und am Ende der Saison wird irgendwie abgerechnet. Mal gucken, wie wir das genau machen. Aber wer gewinnt denn am Wochenende oder wer überrascht am Wochenende aus deiner Sicht am ehesten?
Oh, ich habe wirklich gehadert, weil dieser erste Spieltag schwierig ist zu tippen. Du hast den DFB-Pokal, der aber nicht immer so ein richtiger Gradmesser ist. Das wird dann am zweiten Spieltag einfacher, aber ich glaube, dass die Dortmunder so eine richtige Euphorie haben durch ihre Neuverpflichtung und denken, jetzt geht's los, zu Hause das ganze Publikum hinter sich, und dass die Eintracht sich mit Tino Toppenmöller so gar keinen Kopf macht und dass die da einfach einen Punkt mitnehmen aus Dortmund. Also tut mir leid für alle Dortmund-Fans, aber ich glaube, die Eintracht wird das irgendwie zusammenkegeln.
Okay, also ein vorsichtiger Hot-Take. Es ist immer ein Europa-League-Teilnehmer und es ist nur ein Punkt, aber wir starten mal. Ich mache gleich Vollgas. Der Aufsteiger, der Debütant Holstein Kiel, gewinnt in Hoffenheim.
Naja, ist ja auch nicht so ein dolles Auswärtsspiel, als wenn man in Dortmund gegen die gelbe Wand spielt.
Hast du auch wieder recht.
Mal gucken, ob es nicht nachher noch ein Heimspiel wird, weil Holstein Kiel komplett mit allen Leuten, die in Kiel wohnen, nach Hoffenheim fährt, um das erste Bundesligaspiel zu feiern.
Gab's ja schon mal mit irgendwie allen Schalkern, die da waren. Bei allem Respekt, da gab's aber auch ein bisschen mehr Potenzial, was die Anhängerschaft angeht bei S04. Egal.
Ich glaube, wir müssen wohl beide mal zu einem Heimspiel beim KSV fahren, um uns das anzuschauen.
Ja, wir fragen mal nach, Kieler Nachrichten, auch Teil des RND. Mal gucken, ob die uns mal 2 Karten besorgen können, ganz bestimmt. Almut, ich sag herzlichen Dank für diesen Auftakt, der viel zu lang war, aber egal.
Naja, wir müssen uns ja auch erstmal dran gewöhnen, an das neue Spielsystem hier.
Genau, und der Trainer hat halt eigentlich nur 15 Minuten Zeit, wir haben uns das jetzt mal gegönnt, und das ist so ein bisschen wie bei unseren Sprachnachrichten, die wir jetzt so zur Vorbereitung des Projekts hatten, die gingen dann auch gerade meinerseits manchmal ein bisschen länger.
Ja, dann Roman, vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Abonnieren, einschalten, überall folgen, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao.
Ciao, ciao.
Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.